Essen im Ohr.
Wenn ich den Gruger-Park so betrachte, da sehe ich ja, der hat eine Tradition, der wird jetzt bald 100 Jahre alt. Ich finde, wir haben hier wirklich Angebote auf einem sehr hohen Niveau. Und was den Gruger-Park so auszeichnet, ist, finde ich, eben dieser gewachsene Vegetationsbestand, dass alles eingewachsen ist, dass die Bäume groß sind, dass alles einfach schön ist und sich einfach entwickelt hat. Und ich finde, das zeichnet den Gruger-Park besonders aus und macht auch den Park so besonders. Und deswegen lohnt es sich auch, den Gruger-Park anzusehen. Das ist meine Auffassung.
Essen im Ohr. Menschen mittendrin.
Hier ist wieder Essen im Ohr, der Radio Essen Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus Essen. Ich bin Anne Schweizer und ich bin heute, ich weiß nicht, ob man es hören kann, an der frischen Luft. Ich bin nämlich im Gruger Park. Der Park, der wird bald 100 Jahre alt und mein Gast ist ein Mann, der sich hier auskennt wie kein anderer. Und das nicht nur, weil Sie hier direkt ein Büro im Park haben. Ich freue mich, dass Sie da sind, Dr. Martin Gülpen.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie hier sind. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Wir können hier mal zusammen ein paar Sachen angucken und ich werde ein bisschen was erzählen, was wir hier im Park so entdecken können.
Wunderbar. Und wir starten tatsächlich direkt vor Ihrem Büro, das neben der Orangerie ist. Und wir haben hier direkt einen Lageplan. Und wir sehen schon, der Park ist riesig.
Der Park ist riesig, ungefähr 60 Hektar. Wir sind hier.
Das sind wie viele Fußballfelder? Man weiß es nicht. Wir rechnen das noch aus.
Wir sind jetzt hier direkt in der Nähe des Musikpavillons und da haben wir einen Lageplan. Und da können wir uns jetzt so ein bisschen durchhangeln. Was gibt es denn hier alles im Park zu sehen? Wir haben eigentlich drei Parkteile, die wir so beschreiben. Das ist einmal die ursprüngliche Gruger. Gruger bedeutet große ruhrländische Gartenbauausstellung. 1929 wurde die eröffnet.
Unvorstellbar, dass das schon so lange her ist. Genau.
Eigentlich 2 Jahre älter ist der Botanische Garten. Der ist also direkt im Anschluss an die Gruger. Ja, der Botanische Garten hat natürlich so das Thema Pflanzenvielfalt, die Pflanzen der Welt, während Gruger eigentlich das Thema Gartenbau hat. Und wir haben hier vor Ort eigentlich das Glück, dass wir beides in Kombination haben, Gartenbau und Botanischen Garten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier schauen auf den Farbenterrassen, haben wir jetzt im Moment super Sommerblumen in einem ganz tollen Zustand.
Auch in total leuchtenden, spannenden Farben. Vor allem so ganz viel lila Töne, Gelb ist mit dabei. Die sehen richtig schön aus. Bin gerade schon dran vorbeispaziert.
Ja, es ist auch eine unheimliche Vielfalt an verschiedenen Pflanzen, die man vielleicht auch nicht erwartet. Zum Beispiel Kohl als gestalterisches Element in den Sommerblumen.
Würde man ja auch erstmal nicht mit rechnen. Da würde man denken, das gibt's vielleicht im Gemüsebeet. Was macht denn den Kohl so schön, dass Sie den damit in die Blumen packen?
Ja, der ist wunderbar. Der hat ganz tolle Farben. Der hat Formen, die man gar nicht erwartet. Also diese Zierkohlarten sind ganz fantastisch. Man kann sich einfach mal hinstellen und mal gucken, was gibt's da alles zu entdecken. Also es ist schon mit großer Fantasie komponiert und umgesetzt.
Wie aufwendig ist das denn, so ein Feld zu planen? Gerade wenn Sie sagen, es ist so eine große Komposition, es sind sehr viele verschiedene Pflanzen, die da auf einem Feld zusammenkommen. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, das zu entwerfen.
Ja, mit den Sommerblumen läuft es so ab. Im Grunde genommen, wenn die Sommerblumen gepflanzt sind, dann fängt die Planung fürs nächste Jahr schon an. Und das bedeutet, dass man sich sehr viel Gedanken machen muss, sehr viel Fantasie investieren muss und dann eben Pflanzpläne und Pflanzenlisten entwickelt. Das muss alles hundertprozentig passen. Und dann wird die ganze Sache ausgeschrieben. Das bedeutet, wir müssen eine Firma finden, die diese Pflanzen speziell für uns produziert. Das heißt also, wir kaufen diese Pflanzen nicht auf dem freien Markt, sondern wir beauftragen eine Firma, die dann über den Winter hin Pflanzen produziert für uns, für unsere Bedarfe, genau abgestimmt. Und dann werden die Pflanzen im Frühjahr, naja, wenn wir jetzt über Sommerblumen sprechen, nicht? Dann werden die Pflanzen irgendwann geliefert, so Anfang Mai. Und da sind tatsächlich so die Eisheiligen für uns, so ein Marker. Und dann werden sie tatsächlich gepflanzt.
Und dann geht das passgenau in das Feld, genauso wie das vorher geplant worden ist.
Das geht passgenau in das Feld und wir brauchen dafür so 3 Wochen ungefähr. In der Zeit sieht man, dass an den Beeten sehr viel passiert. Die müssen dann vorbereitet werden. Die sind dann auch eine Zeit lang leer. Und das Ganze halt, also ab Mitte Mai, dann stellen wir die Beete auf Sommerblumenbepflanzung um.
Wahnsinn, was für eine lange Vorbereitungszeit, damit es jetzt schön aussieht.
Ja, das ist ja natürlich dann sofort auch Farbe drin, aber jetzt haben wir natürlich, sind die Pflanzen toll angewachsen, haben eine gewisse Höhe erreicht, haben einen guten Pflegezustand, haben den Sommer genossen und jetzt haben wir dann eben das Ergebnis perfekt.
Und wie lange sehen die jetzt im Herbst noch schön aus?
Ja, also das kommt natürlich auf den Witterungsverlauf an. Meistens ist es so, dass so die Optik so Richtung Anfang Oktober dann so langsam nachlässt, wenn die ersten Niederschläge drüber gegangen sind.
Okay, das heißt aber ein bisschen Zeit zum Gucken haben wir noch.
Wir haben noch Zeit, ja.
Sehr gut. Bevor wir mit dem Grugerpark weitermachen, wollen unsere Hörer natürlich auch noch ein bisschen mehr erfahren, mit wem sprechen wir denn hier genau. Deswegen habe ich einen akustischen Steckbrief, den gibt es für jeden unserer Gäste. Ich gebe Ihnen Stichworte und Sie dürfen einmal ausfüllen. Ihr vollständiger Name.
Mein Name ist Martin Gülpen.
Wann und wo geboren?
Ich bin in Nördlingen geboren.
In Nördlingen, wo ist das?
Das ist in Süddeutschland.
In Süddeutschland, klingt gar nicht nach.
Ich bin Bayer gebürtig.
Okay, da müssen wir dringend drüber sprechen, wie Sie dann nach Essen gekommen sind.
Also ich bin also schon im Alter von 2 Jahren bin ich schon in die Aachener Gegend gezogen und dort auch aufgewachsen. Und meine Eltern kommen auch aus der Aachener Gegend, beziehungsweise von der Mosel, meine Mutter.
Okay, wie alt sind Sie? Sie dürfen auch Ihr Geburtsdatum sagen, wenn Sie mögen.
Ich bin Jahrgang 66.
Okay, aktuelle Jobbezeichnung.
Ich bin Diplom-Forstwirt von Beruf, habe aber in den Fächern Forstbotanik, Bodenkunde und Pflanzenernährung bzw. Waldernährung promoviert.
Okay, das heißt, all das macht Sie auch schon perfekt für den Job, den Sie hier haben. Anzahl der Ehen und der Kinder?
Keine Kinder, eine Ehe.
Was ist Ihr genauer Job hier im Grugerpark?
Ich kümmere mich um die wissenschaftliche Seite der Botanik, also Pflanzennamen und so weiter und um botanische Veranstaltungen, zum Beispiel die Pflanzenraritätenmärkte und Essen erntet. Dann mache ich die Webseite www.grugerpark.de und noch verschiedene andere Themen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem bin ich fachliche Leitung der Schule Natur.
Okay, eine ganze Menge. Haben Sie Haustiere?
Nicht mehr. Ich habe mal Pfeilgiftfrösche gezüchtet.
Pfeilgiftfrösche?
Richtig.
Das sind doch die ganz farbigen, die man nicht ablecken sollte.
Ja, genau.
Das soll nicht despektierlich klingen, aber die sind giftig.
Die sind grundsätzlich giftig, ja.
Wie züchtet man die, ohne sich selber was zu tun? Ich meine, da muss man doch wahrscheinlich wahnsinnig aufpassen, oder?
Also es gibt da unterschiedliche Arten der Giftigkeit oder unterschiedliche Grade der Giftigkeit. In der Regel erreichen die in der Gefangenschaft nicht die Giftigkeit, die sie in der Natur haben.
Brauchen sie dann ja auch wahrscheinlich nicht.
Brauchen sie nicht.
Gab es eine bestimmte Sorte, die Sie besonders gerne gezüchtet haben oder eine besondere Farbe?
Ja, ich hatte blaue Baumsteigerfrösche.
Okay, vielen Dank. Ihr Lieblingsessen? Mal was vielleicht nichts mit Pflanzen zu tun hat, oder doch?
Ja, also es geht schon in die mediterrane Richtung mit viel Gemüse und Fisch auch gerne.
Okay, aber Pflanzen dürfen auch drin sein. Ihre Lieblingspflanze, haben Sie eine?
Also das ist natürlich unheimlich schwer. Die Vielfalt ist ja gigantisch. Also wenn es sowas gibt, dann, also ich experimentiere ganz gerne so mit winterharten Exoten und also ich finde Kamelien ganz toll eigentlich.
Die sehen auch einfach so schön aus, wenn die so toll blühen.
Die blühen vor allem zeitig im Frühjahr und dann hat man schon richtig Farbe.
Das stimmt. Wir haben welche im Garten. Die sind ganz wunderschön rot. Das sieht einfach toll aus. Gibt es eine Anekdote oder eine Geschichte, die Sie Menschen, wenn Sie hier unterwegs sind, auf Veranstaltungen am liebsten erzählen?
Also wir werden jetzt gleich einen Rundgang machen im Grugerpark und da fallen einem so viele Geschichten ein. Da kann man nicht sagen, da gibt es eine beliebteste Anekdote. Also wenn man hier einen Rundgang macht, dann gehen einem die Themen eigentlich nicht aus. Und die haben natürlich vor allem auch mit Pflanzen zu tun, wenn ich unterwegs bin. Mal schauen, ob ich da so die eine oder andere Geschichte
erzählen kann. Sehr gut, dann lassen Sie uns loslegen. Was wollen wir uns gleich angucken? Wir sind immer noch vor dem Lageplan?
Ja, also wir haben jetzt ja 2 Parkteile erwähnt, die Kruger und den Botanischen Garten. Aber es gibt noch einen 3. Parkteil, den wir jetzt eben gar nicht erwähnt haben. Das ist der Parkteil Spiel und Sport. Der ist hier praktisch südlich der Lührmannstraße zu sehen. Und der ist 1965 zur Bundesgartenschau hinzugekommen. Und da sind auch jetzt die Spiel- und Sportangebote ursprünglich drin, aber auch die Tierangebote heute. Zum Beispiel der Tierhof, der Bauerngarten, der Kleintiergarten, der Ponyhof und das Hirschgehege.
Ist ja auch sehr beliebt bei den Besuchern. Auch das Ponyreiten, das lieben, glaube ich, die Kinder besonders. Aber eben auch, dass man die Tiere hautnah sehen kann.
Genau. Das ist also vor allem im Kleintiergarten der Fall. Da kann man wirklich in Kontakt kommen zu den Tieren.
Ja, die Ziegen lassen sich ja auch gerne streicheln.
Die Ziegen lassen sich gerne streicheln. Und im Hirschgehege, also im Dammwildgehege, haben wir natürlich auch ein Kontaktgehege. Da kann man auch den Tieren dort gegenübertreten.
Das stimmt. So, wo gehen wir als erstes hin?
Also ich würde sagen, von hier aus gehen wir mal an der Dahlien Arena vorbei und da müssen wir mal schauen, wo wir da landen. Vielleicht Richtung Waldsee, das Alpinum hoch, in Richtung Pflanzenschauhäuser.
Das klingt doch sehr gut. Dann machen wir das doch. So, wir sind ein Stückchen gelaufen, sind jetzt mitten im Dahliengarten. Das ist ja hier so arenenartig angelegt.
Ja, die Dahlien-Arena war früher mal rund und heute eröffnet sie sich zum Botanischen Garten in Richtung Alpinum. Man kann also direkt auf den Wasserfall sehen von hier aus. Und das ist schon ein ganz schöner Ausblick. Ich finde die Kombination mit der Kranichwiese sehr schön. Für mich eine der schönsten Parkwiesen, die ich kenne. Wenn man die Kranichwiese raufläuft und dann öffnet sich der Blick rechts in Richtung Dahlien Arena und Botanischen Garten. Ich genieße das sehr.
Es ist auch einfach schön zu gucken. Selbst wenn man an so einem sonnigen Tag gar nichts vorhat und nur faul auf der Kranichwiese liegt, ist der Ausblick einfach richtig schön.
Genau das habe ich gemeint. Und hier ist wirklich Farbe auch zu sehen. Jetzt haben wir so Ende August, letzten Augusttage. Da stehen die Dahlien schon ganz gut in Blüte. Im Frühjahr haben wir hier Tulpen.
Ah, die sind auch immer wunderschön.
Das war dieses Frühjahr, war das ganz fantastisch. Also das ist einfach wunderschön, die Tulpenblüte. Alle blühen dann gleichzeitig. Und dann muss man natürlich schon ein bisschen gucken, wenn die Tulpenblüte vorbei ist. Wir nehmen hier auf jeden Fall schon mal frühe Sorten. Ja, dann geht es mit den Dahlien los, aber die blühen dann wirklich erst so im August so richtig.
Das heißt, da ist auch eine ganz schön lange Wartezeit dann.
Ja, da ist eine relativ lange Wartezeit. Und hier ist es auch eine sehr intensive Kultur. Die Kolleginnen, die hier aktiv sind und Kollegen, die müssen relativ viel aktiv werden hier und pflegen und stäben.
Also die Dahlien brauchen schon viel Pflege und Liebe.
Ja. Und da braucht man auch wirklich motivierte Kollegen, die hier auch danach schauen, dass das gut aussieht.
Ja, jeder Einzelne ist hier mit so einem Stäbchen versehen. Da ranken die sich dann wahrscheinlich hoch, ne? Sag ich jetzt mal ganz laienhaft.
Ja, das ist eigentlich mehr eine Hilfe, dass die halt nicht vom Wind oder ja, von Regen, Niederschlägen umgedrückt werden. Man muss ja immer sehen, das sind gezüchtete Pflanzen, die wirklich auf Pracht und Farbe gezüchtet worden sind und die optimale Form der Präsentation erreicht man durch das Stäben. Die werden dann halt fixiert und stehen dann sicher.
Mhm. Und dann wachsen und die gerade. Schön gerade nach oben.
Ja, richtig.
Und da vorne sind auch direkt zwei Kollegen, die arbeiten. Was machen die wahrscheinlich gerade?
Die zupfen, glaube ich, gerade Unkraut, wenn ich das richtig sehe.
Vorhin, als ich im Park angekommen bin, habe ich ja auch an jeder Ecke schon gesehen, dass hier losgelegt wird. Dann sind die ganzen Kanten sauber gefräst worden, dass die Rasenkante wieder schön zum Gehweg ist. Hier gibt es wahrscheinlich immer was zu tun, oder?
Ja, das sind so tägliche Arbeiten, die dann hier erledigt werden und die dann dazu beitragen, dass der Park richtig gut aussieht.
Wie ist Ihre persönliche Leidenschaft für Pflanzen entstanden? Wie hat das angefangen? Gab es irgendeinen ausschlaggebenden Moment oder eine besondere Pflanze, bei der Sie dann gesagt haben, da möchte ich mich gerne intensiver mit beschäftigen?
Also so einen Punkt kann ich eigentlich nicht benennen. Ich weiß, dass wir immer schon einen Garten hatten zu Hause und dass wir da auch aktiv waren als Kinder. Ja, mein Großvater, der hatte einen Pflanzgarten, wo der junge Bäume produziert hat. Das war schon ein sehr einschneidendes und tolles Erlebnis, sowas zu sehen.
Und wann sind Sie auf die Idee gekommen, das ist was, das könnte ich beruflich machen?
Ja, als Jugendlicher habe ich irgendwann diesen Entschluss gefasst. Und der ließ sich dann auch umsetzen.
War das schwierig? Also ich kann mir vorstellen, wir haben sehr viele lateinische Begriffe bei Pflanzen. Es gibt sehr viele verschiedene Arten. Das ist doch fast wie ein Medizinstudium, wo ich alle Knochen im menschlichen Körper lernen muss, oder?
Ja, also das Grundstudium ist ja zum Teil sogar, also es gibt da Überschneidungen mit dem Medizinstudium. Wir haben mit Medizinstudenten einige Kurse zusammen gemacht.
Zum Beispiel?
Chemie. Mhm. Aber ich weiß noch, als ich damals angefangen habe zu studieren, es war wie ein frischer Wind, der durch den Kopf geweht hat. Es war absolut faszinierend. Wir haben sehr viele schöne Sachen gemacht damals, haben sehr viel gelernt. Und da, an die Zeit erinnere ich mich sehr, sehr gerne.
Gab es irgendwas, was Sie in der Uni-Zeit besonders gerne gemacht haben oder irgendein Fach, was Ihnen besonders gelegen hat, wenn Sie gerade von diesem frischen Wind im Kopf sprechen?
Die Forstbotanik, ja. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und auch die Bodenkunde. Wir hatten in den ersten Semestern ein Geländepraktikum. Da sind wir wirklich zweimal die Woche in den Bus gepackt worden als Studierende und sind dann in die Landschaft gefahren und haben dort unheimlich viel gesehen zum Thema Geologie, Boden, Pflanze, Vegetation. Und das Schöne ist, dieses Thema ist ja eng miteinander verknüpft. Also Boden ohne Pflanze, ohne die ökologischen Ansprüche von Pflanzenarten, das lässt sich überhaupt nicht trennen. Und in der Richtung habe ich mich auch weiterentwickelt.
Das klingt spannend. Was fasziniert Sie eigentlich mehr? Eine ganz gewöhnliche Pflanze, ich sag mal sowas wie eine Sonnenblume, oder dann doch eher die Raritäten und Exoten?
Es ist die Vielfalt, die letztendlich so interessant ist. Und da bin ich ja eigentlich hier am richtigen Ort.
Absolut.
Ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal hier in Richtung Waldtal.
Mhm, gerne.
Da können wir vielleicht auch noch mal etwas mehr in dieses Thema einsteigen.
Gerne. Wie sehr ist denn im Grugerpark angekommen, dass der Sommer so wahnsinnig trocken war?
Also der Sommer war sehr trocken. Bei den Bäumen haben wir hier den Vorteil, dass wir viel die Bäume ja eigentlich mehr oder weniger auf natürlichen Standorten stehen. Wenn man jetzt sich überlegt, die Bäume im Straßenraum, da sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus. Da ist viel versiegelte Fläche. Hier ist mehr freier Boden und die Bäume wachsen vital als Solitäre hier bei uns.
Was bedeutet das, vital als Solitäre?
Ja, man sieht einfach, dass die Bäume hier eigentlich ganz gut zurechtkommen. Wo wir natürlich viel gewässert haben, ist im Bereich der Staudenbeete oder im Bereich der Wechselbepflanzung. Da haben wir natürlich viel gewässert. Bei Kübelpflanzen muss man natürlich sowieso immer viel wässern. Ja, wir sind jetzt hier die Treppe Richtung Waldtal runtergegangen, vorbei an den Felsenbirnen. Und wir stehen jetzt vor dem Waldsee und vielleicht hört man das im Hintergrund, da rauscht der Wasserfall im Alpinum. Ja, das Thema Waldtal, das wird jetzt interessant im Herbst, weil wir hier unheimlich viele Pflanzen oder Baumarten vom amerikanischen Kontinent haben. Und wenn man an den Herbst auf dem amerikanischen, auf speziell nordamerikanischen Kontinent denkt, da denkt man ja an den Indian Summer.
Die ganzen wunderschönen Farben, das leuchtende Goldengelb und das Rot.
Ja, ganz bunte Herbstfarben. Und das haben wir hier so ein bisschen, können wir das nachvollziehen. Es gibt hier einige Baumarten vom amerikanischen Kontinent, zum Beispiel den Amberbaum und den Tupelo-Baum. Und da kann man wirklich sich die Frage stellen, warum ist der Indian Summer in Nordamerika so bunt? Und das ist vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte. Das hat was mit den Eiszeiten zu tun. Denn wenn wir uns das vorstellen, es gab ja mehrere Eiszeiten auf der gesamten Welt, auf der gesamten Erdkugel. Und hier bei uns kann man sich das so vorstellen, also es wird langsam kälter und die Pflanzen weichen der Kälte aus nach Süden. Und was passiert, wenn man jetzt von hier aus nach Süden blickt, da stößt man irgendwann auf die Alpen. Und die Alpen stellen einen Riegel da, der die Verbreitung der Pflanzen oder die Wanderung der Pflanzen nach Süden verhindert. Wenn man jetzt in die USA schaut und nach Kanada, dann gibt es diesen Ost-West-Riegel nicht, sondern die Rocky Mountains stellen ein Nord-Süden verlaufendes Gebirge dar. Und das behindert nicht so die Verlagerung, die Wanderung der Arten bei einer Eiszeit und danach gibt es ja immer eine Warmzeit. Da wird das Ganze ja ins Gegenteil verkehrt.
Das heißt, dann wandern die Pflanzen wieder zurück?
Dann wandern die Pflanzen wieder zurück. Und deswegen stellen die Alpen also ein Selektionshindernis dar. Wenn man jetzt die Artenvielfalt bei den Gehölzen vergleicht zwischen Europa und USA, dann wird man feststellen, dass die Artenvielfalt in den USA sehr viel höher ist. Und das hat mit den ost-west-streichenden Gebirgsverlauf der Alpen zu tun. Das kann man sich sehr schön bildlich vorstellen. Deswegen ist der Indien-Summer so bunt.
Und wie gut vertragen die amerikanischen Bäume das Klima hier im Krugerpark?
Also viele amerikanische Baumarten vertragen das Klima sehr, sehr gut hier bei uns. Also nordamerikanische Baumarten.
Das heißt, die haben keine großen Probleme, die bringen aber auch keine Probleme für die anderen Pflanzen, die hier wachsen.
Nein, das ist die fühlen sich hier sehr wohl. Die stehen natürlich hier auch unter Aufsicht und intensiver Kontrolle, diese Pflanzen.
Das ist wahrscheinlich auch eine besondere Herausforderung im Krugerpark, zu schauen, wie das die Harmonie der Pflanzen miteinander ist, oder? Wie gut die sich miteinander vertragen.
Genau, so, da sehe ich auch eine Aufgabe oder einen Vorteil von botanischen Gärten, dass man hier sehr genau die Interaktion der Pflanzen und auch die Ansprüche der Pflanzen und wie kommen die mit dem Standort zurecht, wie kommen die mit dem Klima zurecht, beobachten kann. Und gerade bei den Gehölzen können wir erkennen, dass einige Gehölze, die jetzt auch als klimaresilient Gehölze in der Stadt interessant werden, dass wir die schon seit Jahrzehnten hier im Krugerpark oder auch in anderen botanischen Gärten haben. Da kann man also auf jahrzehntelange Erfahrungen zurückgreifen. Und das ist mit Sicherheit interessant, wenn man nach Baumarten sucht, die jetzt klimaresilienter sind und empfohlen werden können.
Welche Baumarten schweben Ihnen da besonders vor, wo Sie sagen, die würden auch in Essen im Stadtbild dafür sorgen, dass die besser bestehen können und auch mehr für den Klimaschutz tun können?
Also bei den Stadtbäumen, es gibt ja die sogenannte Galk-Liste, das ist Galk bedeutet Gartenamtsleiterkonferenz, das sind also die Leiter der Grünflächenämter in Deutschland, die sich in einem Verein zusammengeschlossen haben. Und da gibt es eine AG Stadtbaum und die prüfen und empfehlen Bäume, die im Stadtbild gut verwendet werden können. Und da kann man auch einige Baumarten finden, die jetzt in Bezug auf Klimaresilienz positiv zu bewerten sind.
Gibt es da einen Baum, den Sie besonders empfehlen würden, eine Art?
Wir haben hier zum Beispiel eine riesengroße türkische Baumhase. Nur als Beispiel. Wir können uns die gleich nochmal genauer anschauen.
Gerne. Jetzt sind wir im Alpinum unterwegs. Auch hier ist viel zu tun. Hier sind mehrere Kollegen unterwegs, die sich kümmern, dass hier alles gut aussieht. Morgen.
Ja, wir sind jetzt hier im Alpinum angekommen. Im Hintergrund hört man vielleicht den Wasserfall rauschen. Ja, wir haben uns eben über die Eiszeiten unterhalten und ich suche jetzt gerade eine Pflanze. Sekunde mal. Also das ist eigentlich ein ganz unscheinbarer Zwergstrauch, Thurias octopetala nennt er sich. Der war zu Zeiten der Eiszeit hier in den Niederungen sehr viel stärker verbreitet. Und heute findet man den interessanterweise in den Alpen und in Norwegen, die gleiche Art. Und das hat etwas mit der Wanderung der Arten nach der letzten Eiszeit zu tun. Die sind einerseits nach Norden gewandert und andererseits im Süden in höhere Gebirgsbereiche.
Gerade wenn die Pflanzen wandern, müsste man doch eigentlich meinen, dass sie sich dann an dem Ursprungsort, zum Beispiel dann hier, nicht mehr so wohl fühlen. Aber die wachsen dann hier trotzdem noch.
Also wenn wir die hier anpflanzen und schön pflegen, dann wachsen die hier immer noch. Aber die kommen natürlich in der Natur so hier jetzt nicht mehr vor.
Sondern es geht hier vor allem darum zu zeigen, was blüht in den Alpen und so sieht es da aus.
Genau, wir können die Pflanzen hier sehen, wir können sie erklären. Wenn wir über Klima reden, über Weltklima, über Eiszeiten, kann man hier verschiedene Standorte anlaufen und wir können dann an den Standorten immer was erklären dazu und sehen auch die entsprechenden Arten.
Es ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, die Pflanzen persönlich in natura sehen, riechen, vielleicht auch sogar mal anfassen zu können, als wenn man die bloß in einem Buch sieht.
Das ist richtig. So, jetzt gehen wir hier mal an der Seite. den Weg in Richtung Rhododendrontal.
Ja, wer hier im Park wirklich alles sehen will, der sollte auf jeden Fall gut zu Fuß sein. Wir haben ja hier so ein paar Höhenmeter Unterschied, auch so ein paar Treppen, die nicht genormt sind. Was mache ich als Besucher, wenn ich alleine im Park unterwegs bin? Und ich habe keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist, aber ich würde es gerne entdecken. Gibt es vielleicht irgendeine Hilfe oder vielleicht sogar eine App, die Sie empfehlen könnten?
Also es gibt Apps, die heute ganz gut sind in einem botanischen Garten. Kann natürlich sein, dass man auch mal auf was Ungewöhnliches trifft, was so eine App nicht ohne weiteres dann bestimmen kann.
Da mache ich dann lieber ein Foto und frage mal nach, wenn ich hier jemanden treffe, der hier arbeitet.
Genau, aber wir haben hier auch an vielen Pflanzen haben wir Etiketten, wo man den Namen dann ablesen kann.
Jetzt laufen wir gerade an einem der Baumfluenza-Schilder vorbei. Können Sie noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, wir haben im Moment hier ein Projekt und da geht es darum, dass wir verschiedene Schilder, Tafeln im Park haben. Da kann man sich mit dem Smartphone einen QR-Code abscannen und bekommt dann direkt Informationen zu der Pflanze. Und dabei geht es aber im Wesentlichen um die Rolle von Bäumen in der Stadt. Es geht da auch um die Probleme, die sie möglicherweise haben, um die Klimaresilienz. Da kann man sich dann informieren. Wir haben speziell 3 Videos zu Baumarten im Grugerpark, wo es auch um botanische Themen geht. Und hier stehen wir vor einem Baum, vor der Taiwanie. Das ist also eine dieser Baumarten.
Was macht die Taiwanie besonders? Also es ist ein Riesenbaum, sieht ein bisschen aus wie ein Nadelbaum.
Ja, ist also eine Konifere.
Das ist eine Konifere. Okay, das Ding ist, keine Ahnung, 20 Meter hoch. So eine Konifere habe ich ja eher im Gefühl, ja, so mannshoch oder 2 Meter hoch als Hecke oder im Garten.
Ja, wenn man jetzt in den Wald geht, da sieht man natürlich auch wesentlich höhere Nadelbäume noch. Aber hier, dieser Baum, der ist keine 20 Meter hoch. Der ist vielleicht so 10, 12 Meter hoch. Aber in seiner Heimat ist er eine der größten Baumarten in Südostasien, in seiner Heimat Taiwan. Und dort kommt er in den Gebirgsregionen vor. Jetzt ist das schon was Spezielles. Also es gibt in Deutschland ganz, ganz wenige Standorte, wo diese Taiwanie im Freien überdauern kann. Und hier im Grugerpark haben wir eine davon.
Was macht den Grugerpark so besonders, dass es die Taiwanie hier schafft?
Also hier im Westen von Mitteleuropa oder im Westen von Deutschland haben wir ein eher wintermildes Klima. Und hier in Essen also auch ein wintermildes Klima, soll man gar nicht meinen, aber das ist so.
Also wenn es das nächste Mal kalt ist im Winter, brauchen wir uns eigentlich gar nicht so beschweren, weil woanders ist deutlich kälter.
Woanders ist es kälter. Also weiter im Osten könnte diese Baumart im Freien nicht überleben. Ich habe also mal irgendwo im Osten mal einen botanischen Garten besucht und auch unter fachkundiger Begleitung. Und da hat man die Taiwanie als Kübelpflanze gezogen und war mal also davon überzeugt, dass man die im Freiland nicht kultivieren kann. Wir können das hier aufgrund unseres wintermilden Klimas.
Das heißt, 600 Kilometer machen da schon den entscheidenden Unterschied.
Ja, auch weniger. Also die Taiwanie kann in Deutschland nur in den absolut wintermildesten Gebieten überdauern im Freiland. Und unsere Taiwanie gehört dazu. Es gibt eine kleine Geschichte dazu. Ich kenne den Baum schon seit über 20 Jahren. Und der war damals an einer anderen Stelle gepflanzt. Und wir mussten ihn verpflanzen, weil an der Stelle das Hundertwasserhaus gebaut wurde. Deswegen haben wir den Baum verpflanzt. Und man konnte ihn damals mit 2 Händen umspannen. Heute geht das nicht mehr. Das ist ein Riesenbaum geworden. Zum Glück konnten wir mit großen Maschinen den Baum aus dem Boden holen, mit einem Riesenballen und dann hier pflanzen. Er hat aber trotzdem so 2, 3 Jahre, war er etwas beleidigt. Und dann ist er richtig losgewachsen und er steht jetzt fantastisch hier. Es ist immer wieder eine Freude, den Baum hier zu sehen. Interessanterweise war, ich habe ja eben erwähnt, dass der Baum im Freiland sehr selten ist. Und er war tatsächlich auch beobachtet worden. Er war bekannt in der wissenschaftlichen Welt. Und man hat dann berichtet, der Gugak-Park hätte seine Taiwanie gefällt, aber das stimmt natürlich nicht. Wir haben die hier hingepflanzt und sie steht hier in aller Pracht.
Jetzt vielleicht nur ein bisschen versteckter.
Ja, und Jahre später gab es einen wissenschaftlichen Artikel über die Taiwanie in Deutschland und da hatte ich Kontakt zu dem Autor und da haben wir auch fleißig Daten und Fotos ausgetauscht.
Das ist ja unglaublich, ja.
Also die ist tatsächlich auch in einem wissenschaftlichen Beitrag dann dargestellt worden, dieser Baum.
Wofür ist der Park denn vielleicht sonst noch so auch so unter Botanikern berühmt? Wenn Sie sagen, die Taiwanie ist ein ganz besonderer Baum, es gibt doch bestimmt noch ein paar mehr Pflanzen hier, wo Botaniker rufen, juhu, endlich in den Kruger-Park.
Ja, wir haben direkt hier neben eine andere Baumart, das ist eine Tanne aus Japan, das ist die Momi-Tanne. Und auch diese Baumart ist extrem selten in Deutschland und verträgt aber unser Klima sehr viel besser als die Taiwanie. Wir haben den Baum in einem Anzuchtbeet gehabt und haben ihn irgendwann in den Park rausgepflanzt. Und er hat sich auch, ähnlich wie die Taiwanie hier nebenan, unheimlich toll entwickelt und ist heute ein prächtiger Baum, der uns sehr viel Freude macht.
Wie viele dieser Pflanzengeschichten haben Sie im Laufe der Jahre im Kruger-Park persönlich begleitet? Wenn Sie sagen, die Taiwanie kennen Sie seit 20 Jahren und auch der Baum hier ist Ihnen alles andere als fremd?
Ja, das sind natürlich die Highlights so mit. Wie viele kann ich gar nicht sagen. Wir gehen mal hier in Richtung Rhododendrontal. Das Rhododendrontal ist tatsächlich eine wirkliche Besonderheit des Kruger-Parks. In der Größe ist das in Deutschland einzigartig. Und wir haben hier im Wesentlichen die Rhododendron Katabianse Sorten hier, die also relativ zeitgleich blühen. Man kann sogar sagen, relativ präzise in der dritten Maiwoche. Dann kann man das Rhododendrontal in voller Blüte erleben.
Auch immer traumhaft schön, wenn die blühen.
Ja, die Leute fragen bei uns teilweise nach, wann blüht der Taschentuchbaum, wann blüht das Rhododendrontal. Und diese Auskunft müssen wir öfter mal erteilen.
Das werden wir uns jetzt alle im Kalender anstreichen, dritte Maiwoche. Ich hatte gelesen, dass einige von den Pflanzen auch schon sehr, sehr alt sind.
Richtig, also im Rhododendrontal sind vermutlich so mit die ältesten Pflanzen bzw. ja, Gehölze im Kruger-Park. Denn man hat damals, als das Rhododendrontal gepflanzt wurde, aus ganz Essen Rhododendren hier an diesem Ort versammelt, umgepflanzt. Das kann man bei Rhododendren ganz gut machen, mit einem gewissen Aufwand natürlich, aber das geht. Und deswegen sind einige der Rhododendren, die wir hier sehen, diese unwahrscheinlich großen, knorrigen Exemplare, die wir hier haben, viel älter als der Botanische Garten selber.
Das ist unglaublich. Und wenn man die so von zu Hause kennt, dann ist es ja auch eher so ein kleiner Busch. Und hier sehen die ja fast aus wie riesige Bäume.
Man kann darunter ja wandern. Und das ist auch das Besondere daran. So, wir sind jetzt am Rhododendrontal entlang in Richtung Margaretensee gelaufen, stehen jetzt auf der Wiese. Vor uns sehen wir die Bänke auf der Steganlage und wir blicken auf den Margaretensee. Und jetzt sehen wir linke Hand eine wirklich sehr seltene Baumart hier in Deutschland. Das ist eine sichelblättrige Eiche, Quercus falcata, auch eine Baumart aus Nordamerika. Und ich finde, dass die hier eine sehr gute Figur macht.
Auf jeden Fall.
Auch ein sehr toller Baum und wirklich echt selten. Ich finde, das ist eine Baumart, die man auch mal auf dem Schirm haben sollte, wenn man über Baumarten spricht, die in Deutschland gut wachsen können. Ein fantastischer Baum. Und interessanterweise, wenn wir uns jetzt umdrehen, sehen wir die einheimische Eiche auf der anderen Seite dieser Wiese. Da kann man mal ein bisschen vergleichen. Bei den Eichen ist ja die Vielfalt an Laubformen unheimlich groß und da kann man mal sehen, was da alles möglich ist in dieser Gattung. Sehr faszinierend.
Das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Also ich sag mal, wenn man mit Kindern unterwegs ist, die sind natürlich heiß auf die Eicheln. Die sammeln die, das oder die Eichelhüte, das sind ja wie kleine Schätze.
Aber die Quercus falcata hat auch Eicheln und auch Eichelhüte, sehen nur ein bisschen anders aus. Gucken wir mal ein bisschen, ist etwas unscheinbarer, da sieht man was. Daran erkennt man auch jetzt relativ einfach, dass es eine Eiche ist.
Ja, absolut. Ich kann tatsächlich kleine Eicheln erkennen in den Ästen.
Genau, jetzt gucken wir mal nach links, wir stehen also vor dem Baum. Nach links auf der anderen Wegseite, da ist dann eine ungarische Eiche mit ganz anderen Laub wieder, mit ganz großen Blättern. Und die hat auch eine Wahnsinns-Herbstfarbe, wunderschön.
Da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Im Moment ist sie noch in vollem Saft und grün.
Mit relativ dunkelgrünen, glänzenden Blättern.
Was ist Ihre liebste Jahreszeit im Gruger Park?
Das kann man wirklich nicht sagen, weil es ist eigentlich jede Jahreszeit sehr schön. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Und selbst im Winter sieht man in unserem Staudengarten beispielsweise schöne Strukturen, die wir natürlich auch so lassen. Und man hat die Möglichkeit, in die Pflanzenschauhäuser zu gehen. Das ist natürlich ein Ort, der immer faszinierend ist zu jeder Jahreszeit.
Das heißt, die Jahreskarte lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt keine Jahreszeit, die Sie ausschließen würden.
Davon sind wir überzeugt.
Gibt es einen großen Unterschied, ob Sie privat oder beruflich im Gruger Park unterwegs sind oder gibt es den privaten Blick gar nicht mehr?
Ich glaube, das lässt sich nur noch schwer trennen.
Sind Sie denn privat öfter hier, wenn Sie frei haben?
Doch, das kommt schon vor.
Was gucken wir uns als nächstes an?
Wir gehen mal in Richtung Bauerngarten. Na, schauen wir mal. Ich hatte Ihnen ja noch versprochen, dass wir uns die türkische Baumhasel angucken.
Das machen wir.
So, hier an der Ecke zum Staudengarten steht ein Riesenbaum. Das ist eine Gurkenmagnolie.
Eine Gurkenmagnolie?
Ja, der Name spielt wohl auf die Früchte an, die wir hier jetzt auch rot erkennen können im Moment. Also ein wunderschöner Baum.
Ja, könnten kleine rote Gürkchen sein.
Und im Hintergrund steht noch ein weiteres Exemplar. Also ganz fantastisch, kommt hier wunderbar zurecht. Ein toller Baum. Ja, ich sehe gerade hier auf der Wiese am Staudengarten, da blühen schon die Herbstzeitlosen. Wunderschöne rosane Blüten. Eine Zwiebelpflanze, die im Herbst blüht.
Wunderschön. Wie so kleine Sträuße kommen die hier aus der Erde raus?
Die wächst hier einfach so auf der Wiese.
Einfach hübsch anzugucken. Sehen ein bisschen aus wie die Krokusse im Frühling.
Aber viel größer.
Das auf jeden Fall. Also es sind richtig, ja, Sträuße. Doch das trifft es ganz gut. Die sind hier nicht so zart. Das ist schon ein kleiner Busch.
So, hier haben wir nochmal eine echte Rarität. Der hat auch ein Etikett. Das ist der Sieben Söhne des Himmels Strauch.
Sieben Söhne des Himmels Strauch. Wie kommt denn dieser Name zustande?
Wie kommt dieser Name zustande? Also, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann vermutet man schon, das könnte chinesisch sein. Ja, er kommt aus China. Er blüht jetzt gerade. Die Blüten sind weiß. Eher ein bisschen unscheinbar. Duften leicht. Und der Strauch ist deshalb auffällig, weil die Rinde sich so in Streifen abschält. Also sieht also schon etwas speziell aus.
Naja, sieht unten tatsächlich fast, ich will das gar nicht so sagen, ein bisschen gerupft aus. Oben sieht er schön aus, aber unten, wenn man es nicht wüsste, würde man sich doch fragen, warum macht der Baum das?
Ja, das kommt durch das Wachstum. Dann wird die Rinde an der Stelle zu eng und dann reißt die halt auf. Und hier ist es so, dass die sich so faserig abschält. Das ist ein Gehölz, das wir nach Ela gepflanzt haben. Ela war ja der große Pfingststurm 2014 und da sind hier einige Bäume diesem Sturm zum Opfer gefallen. Und da haben wir damals in Deutschland nach wirklich seltenen Gehölzen auch gesucht, die wir hier gut pflanzen können. Und da haben wir unter anderem hier diesen Sieben Söhne des Himmels Strauch dann gefunden. Da haben wir zwei Exemplare von, das andere steht an der Dahlien-Arena.
Hm, okay. Gibt es auch Pflanzenarten, die vielleicht etwas umstritten sind, die im Gruger Park stehen? Also ich meine, im Laufe der Zeit gab es ja, ich sag mal, einige Tierrassen, die hier gelebt haben, wo man heute auch sagen würde, das passt vielleicht nicht mehr in so einen Park. Krokodile zum Beispiel gab es oder Bären. Wie sieht das auf Pflanzenseite aus?
Wir haben eigentlich keine bösen Pflanzen hier im Gruger Park.
Gibt es böse Pflanzen?
Ja, es gibt eine Liste von 30 invasiven Pflanzenarten, aber normalerweise kommen die hier im Park nicht vor. So, wir sind jetzt hier im Botanischen Garten in der Nähe vom Kräutergarten und Bauerngarten und sind wir auf der Baumhaselallee, die führt vom Arboretum in Richtung Lindenrund. Das Lindenrund ist ja auch ein sehr schönes, oder eigentlich unser größtes Beet mit Wechselbepflanzung.
Mit der schönen Speerwerferin drin. Wer das jetzt gerade vom Namen nicht erkennt, aber die Figur kennen ja die meisten.
Richtig. Und das ist auch so ein zentraler Punkt beim Parkleuchten im Frühjahr. Das wird immer ganz besonders beleuchtet. dieser Bereich.
Die Allee hier auch. Es ist, glaube ich, eins der am häufigsten fotografierten Motive dann in der Zeit.
Richtig, die Allee. Und hier haben wir also jetzt die türkischen Baumhaseln und die haben wir hier als Formgehölze geschnitten. Die werden also bewusst niedrig gehalten und jedes Jahr zurückgeschnitten, um dann hier diese relativ kleinen Bäume dann zu ergeben, die dann hier diese Allee prägen. Man darf sich aber nicht täuschen, die sind teilweise uralt. Ab und zu müssen wir mal einen ersetzen. Aber
was heißt uralt? Wie alt sind die?
Ja, die stammen schon aus den Anfängen des Botanischen Gartens.
Unglaublich. Das heißt, wir reden da auch von 100 Jahren.
Richtig, aber ich weiß nicht, welche Bäume jetzt wirklich so alt sind.
Wie lange braucht dann so ein neuer Baum, bis der hier gut angeht?
Er sollte eigentlich relativ schnell anwachsen. Zumal wir ihn natürlich auch pflegen in der ersten Zeit. Einen frisch gepflanzten Baum, gerade wenn er schon ein bisschen größer ist, muss man natürlich auch pflegen und gießen, bis er dann sein Wurzelwerk richtig ausgebildet hat. Hier ist noch etwas anderes interessant hier an der Baumhaselallee. Hier haben wir nämlich eine Sammlung von Kamelien. Das sind ungefähr so 40 bis 50 verschiedene Sorten, die früher mal als Kübelpflanzen hier kultiviert worden sind. Und mein Vorgänger hat die dann irgendwann rausgepflanzt ins Gelände und hier stehen sie jetzt. Wenn man also im Frühjahr hierher kommt, leider kann man die Blütezeit nicht so genau vorhersagen wie bei den Rhododendren, dann sieht man hier ja nicht belaubte Baumhaselbäume und Kamelienbäume in voller Blüte. Das ist auch eine sehr schöne Zeit, ja meistens so Anfang März, Mitte März.
Die sind ja auch einfach schon ein total schöner Frühlingsbote. Die geben uns ja schon das Gefühl, jetzt geht's endlich los in der Natur.
Genau, und das mit voller Pracht. Ja, wir sind jetzt hier zwischen Kräuter, also Kräuter- und Heilpflanzengarten und Bauerngarten. Und hier sehen wir nochmal was Schönes. Das ist eine Fuchsie, eine Magellanfuchsie, die jetzt in voller Blüte steht. Ist auch eine Art, die man im Garten pflanzen kann. Ja, nach meiner Erfahrung muss man so ein bisschen Geduld haben mit ihr. Sie treibt manchmal recht spät aus und sie braucht auch am Anfang ein bisschen Winterschutz. Später ist sie dann vollkommen winterhart, friert aber oft sehr stark zurück. Also treibt dann wieder von unten aus.
Die braucht dann ein bisschen länger wieder.
Sie braucht dann oftmals ein bisschen länger, ja, im Frühjahr.
Der Park soll ja auch Menschen schlauer machen in Sachen Pflanzen. Zum Beispiel in der Schule Natur sollen ja auch viele Kinder lernen, was gibt es denn überhaupt hier draußen? Wie wichtig ist das, diese Arbeit mit den Kindern zu machen?
Ja, das ist ja sehr erfolgreich. Da kommen jedes Jahr sehr viele Schulklassen zu uns, aber auch Privatleute können das natürlich buchen. Wir machen ja auch sozusagen die touristischen Führungen im Park. Die laufen auch über die Schule Natur. Die Schule Natur ist ja auch BNE-Regionalzentrum und wird vom Land gefördert. BNE bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Die Kinder lernen dann auch schon, worauf es morgen ankommt, wenn es um Naturschutz geht und Entwicklung von Pflanzen.
Das ist richtig. Aber es geht auch noch um, ja, eigentlich auch um Unterricht. Es geht um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber es geht auch um naturwissenschaftlichen Unterricht.
Was sollte jedes Kind, das mal im Grugerpark war, gesehen und gelernt haben?
Einen Mammutbaum angefasst. Ja, das ist jetzt auch ein wirklich beeindruckender Baum. Das ist ein Trompetenbaum, auch eine Baumart aus Nordamerika. Und wir sehen jetzt, dass sie Früchte trägt, ganz viele.
Die sehen ein bisschen aus wie große Bohnen.
Ja, sieht so aus, aber man kann das nicht ernten. In dem Sinne. Also diese Baumart ist sehr schön, wie wir finden, denn sie blüht über und über im Mai. Und jetzt im Herbst sehen wir natürlich keine Blüten mehr, sondern dann die Früchte.
Sie bringen ja den Kindern wahrscheinlich im Park auch bei, dass man die Pflanzen in Ruhe lassen soll. Haben Sie irgendeinen Tipp für viele Eltern, die ihren Kindern gerade versuchen zu erklären, dass man nicht überall alles abrupfen darf?
Ja, das ist natürlich schon ein Thema, das wir auch jetzt ganz bewusst ansprechen. Wir sind hier in einem botanischen Garten und generell in der Natur gilt das natürlich auch. Aber hier sollte man natürlich nicht an den Pflanzen rupfen und nichts ernten. Andere möchten das ja auch noch sehen.
So versuche ich das auch immer zu erklären. Die sind für uns alle da.
So, hier sind wir jetzt vor dem Mediterraneum angekommen. Und hier gibt es eine Koniferenart, die auch sehr interessant ist. Da gibt es ein Exemplar im Mediterraneum selber und eins außerhalb. Das ist die sogenannte Wallamy Pine. Die hat man vor einigen Jahren erst wiederentdeckt. Man kannte sie aus fossilen Funden. Und vor einigen Jahren hat man sie in Australien dann wiederentdeckt.
Und jetzt steht die hier?
Und jetzt steht sie hier. Also es gab damals nur ganz wenige Exemplare, die da noch in einem abgelegenen Tal, in einem sehr abgelegenen Tal überlebt hatten. Und man hat die Baumart aber jetzt wieder vermehrt. Und sie ist teilweise auch im Gartenbau zu finden, im gartenbaulichen Angeboten. Aber es sind eben auch einige botanische Gärten weltweit mit dieser Baumart ausgestattet worden. Und wir haben jetzt hier zwei Exemplare. Eins davon steht im Freiland. Das ist auch stabil hier bei uns im Freiland seit einigen Jahren. Ursprünglich hatten wir damit gerechnet, dass er einen Winterschutz brauchen würde. Aber
dass die vielleicht doch nach drinnen ziehen müsste?
Innen drin haben wir noch ein weiteres Exemplar.
Jetzt sind wir im etwas geschützteren Bereich.
Wir sind in das Mediterraneum gegangen und da ist das zweite Exemplar. Und hier sieht man, dass das also jetzt durchaus so 5-6 Meter hoch ist.
Deutlich größer als die ungeschützt da draußen steht.
Ja, wir mussten es auch schon zurückschneiden, weil es hier einfach zu groß geworden ist. Wir können ja hier im Mediterraneum die Dächer im Winter zufahren. Und da ist das Pflanzenwachstum natürlich auch ein Stück weit limitiert.
Das stimmt, darf dann oben nicht rausgucken, sonst wird das nichts mehr mit dem Dach zu schieben. Gibt es einen Duft aus dem Gruger Park, den Sie besonders schätzen?
Ja, hier direkt im Mediterraneum stehen wir vor dem australischen Frangipani-Baum. Und wenn der blüht im Frühjahr, dann verströmt er einen ganz besonders aromatischen Duft, wie man den auch von den tropischen Frangipani kennt, die ja, viele vielleicht schon im Urlaub gesehen haben.
Wie muss ich mir das vorstellen? Nach was riecht das dann?
Ganz aromatisch, tropisch irgendwie.
Nach Urlaub?
Nach Urlaub, richtig, genau.
Im Mai sagen Sie, ja?
Ja.
Okay, merken wir uns nochmal den Mai für diese Pflanze.
So, und hier haben wir nochmal was ganz Seltenes, die Himalaya-Riemenblume. Die blüht jetzt gerade im Moment.
Sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Busch.
Sieht, ist ein kleiner Busch, blüht rosa und erinnert so ein bisschen an Zaubernuss. Und gehört auch in die gleiche Familie, Pflanzenfamilie. Aber ist eine Seltenheit, kriegt man nicht oft zu sehen.
Sehr hübsch. Ich kann mir vorstellen, Sie sind ja wahrscheinlich viel im Park hier unterwegs. Wie viele Schritte haben Sie so abends gemacht?
Die zähle ich nicht.
Aber es reicht, um fit zu bleiben.
Auf jeden Fall. Ich fahre aber zusätzlich Fahrrad.
Jetzt sind wir direkt vor den Pflanzenschauhäusern und hier wächst Mangold.
Im Sommerblumenbeet.
Und es passt perfekt dazu. Hier sind andere Pflanzen mit tollen roten Blüten. Und der rote Stiel von dem Mangold, der fügt sich da farblich perfekt ein.
Das sind Zinnien. Ja, hier wächst direkt vor dem Foyer der Pflanzenschauhäuser auf der linken Seite eine Musa Basio. Das ist eine Banane, präziser gesagt Faserbanane. Und die steht hier auch über den Winter. Sie braucht natürlich ein bisschen Winterschutz, die oberirdischen.
Wie sieht der Winterschutz dann aus? Werden die so ein bisschen eingepackt?
Ja, man kann die einpacken. Also wir häufeln im Wesentlichen Laub an und die oberirdischen Pflanzenteile sterben dann meist ab. Und dann treibt sie von unten wieder aus.
Die sind jetzt nicht so groß, wie man sich Bananenbäume vorstellt. Das heißt, da wachsen wahrscheinlich auch noch keine Früchte dran.
Das geht aber, wenn man den entsprechenden Winterschutz macht und auch Erfolg hat damit, dann würden die auch durchaus Früchte tragen.
Dann könnten wir Bananen aus dem Grugerpark essen.
Ja, das schon. Das kann man sowieso. Wir gehen ja gleich nochmal in die Pflanzenschauhäuser. Aber hier die Faserbanane, ich weiß nicht, ob die Früchte wirklich wohlschmeckend sind. Das haben wir noch nicht ausprobiert hier. Aber es gibt dazu vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Dieses Basio, das hört sich, also Musa Basio, es hört sich etwas seltsam an. Nicht so wirklich Latein. Und man kann dann in der Literatur lesen, dass das von einer volkstümlichen Bezeichnung kommt. Und ja, ich bin mal in China gewesen, da waren wir in Xi'an und haben uns die Tonkriegerarmee dort angeguckt. Und da ist das eine Straßenbegleitpflanze. dieser Art. Und da sah ich die Chance gekommen, mal zu fragen, wie die denn wirklich auf Chinesisch heißt. Und dann habe ich den lateinischen Namen genannt. Und wie das so oft ist bei den Chinesen, die vermuten gar nicht, dass man Chinesisch spricht, wenn man Chinesisch spricht oder sprechen möchte. Die haben das dann nicht verstanden und mussten eine Zeit lang darüber nachdenken. Und dann kam dann tatsächlich raus, dass diese Art auf Chinesisch Bazhou heißt. Bazhou. Es ist also tatsächlich wahr. Das ist der Ursprung des Namens und die essbare Banane, die heißt dann Changzhou. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Im Zweifel sollten Chinesen zuhören, schreibt uns, wie man das richtig ausspricht.
Genau.
Hier sind gerade jede Menge Chili-Pflanzen im Pflanzenschauhaus.
Ja, im Moment haben wir hier eine Chili-Ausstellung, die ist noch bis in die zweite Septemberwoche hier zu sehen. Und hier haben wir ungefähr 120 verschiedene Sorten. Die eine ganz große Vielfalt dieser Gattung zeigen. Es gibt große, kleine, rote, gelbe und auch andere Farben sind da noch vertreten.
Also ich persönlich esse nicht gerne scharf, aber ich finde, die sehen auch einfach hübsch aus.
Es gibt ja auch alle Arten von Schärfe, die man sich da vorstellen kann. Praktisch von nicht vorhanden bis unerträglich.
Ah, die Luftfeuchtigkeit hat sich deutlich geändert. Nur eine Tür weiter.
Wir sind jetzt hier im Bergnebelwaldhaus. Im Übrigen hat Loki Schmidt einmal den Grugerpark besucht. Die hat ja ein Buch über botanische Gärten in Deutschland geschrieben. Und sie hat damals meinem Vorgänger gesagt, das ist ihr Lieblingsort im Grugerpark, das Bergnebelwaldhaus. Ja, und wenn man sich das jetzt nochmal vorstellt, wir haben ja den tropischen Regenwald auf der anderen Seite. Der Bergnebelwald repräsentiert also die Höhenlagen. Es gibt ja auch in den Tropen, in den tropischen Gebieten Gebirge. Und auch da nehmen die Temperaturen ab. Und dieser Bergnebelwald repräsentiert eben die Höhenlagen in den tropischen Gebieten, aber in einem Bereich, in dem es sehr hohe Niederschläge gibt. Und das ist natürlich auch abhängig von der Exposition und von der Geländeform. Das sind dann ja die niederschlagsreichsten Gebiete der Welt, die wir dann hier finden.
Und wie bekommen Sie diese Menge von Niederschlag hier nachgestellt?
Wir haben eine Beregnungsanlage. Aber das ist nicht alles. Also die Folie, die wir hier sehen auf dem Gewächshaus, die Folien sind getönt. Also die fangen schon einen Teil des Sonnenlichtes ab, damit sich das Haus nicht zu sehr aufheizt und die Luftfeuchte dann zu stark absinkt. Kennzeichen für diese Flora sind Epiphyten, also aufsitzende Pflanzen, die den Wirt nur als Besiedlungsgrundlage nutzen, also keine Verbindung mit dem Wirt eingehen.
Also platt gesagt, Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen.
Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen. Und das kann man hier sehr schön sehen.
Jetzt sind wir bei den Kakteen. Hier ist gerade eine riesige Libelle vorbeigeflogen.
Ja, die hat sich hier jetzt verirrt. Aber dieses Kakteen- und Sukkulentenhaus repräsentiert die trockenen Gebiete auf der Welt. Also man könnte sagen, also viele sagen, das sind trockenheitsliebende Pflanzen, aber stimmt eigentlich nicht so ganz.
Auch die brauchen ein bisschen Wasser.
Auch die brauchen ein bisschen Wasser, die halten nur mehr Trockenheit aus. Wenn die jetzt sich in ihrer Wachstumsphase befinden, dann brauchen die auf jeden Fall auch Wasser.
Mhm. Also mit der Aloe bei mir zu Hause auf der Fensterbank hat das hier nichts zu tun.
Ja, die ist schon ein bisschen größer geworden.
Ein bisschen größer, ja. Was meinen Sie, wie groß ist die? 3 Meter? 2,50, 3 Meter?
Mehr, ja, 3 Meter. Bisschen über 3 Meter, würde ich sagen.
Auch die Blätter sind so. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil bei mir unten dran ist tatsächlich auch so ein trockenes Blatt. Aber die hat jetzt hier ganz viele trockene Blätter.
Das ist normal, ja. Die grünen Blätter breiten sich über die anderen aus und dann sterben auch Blätter ab. Ja, wir haben hier verschiedene Regionen der Welt repräsentiert. Also Afrika, Amerika, Madagaskar, Kanarische Inseln, das sind so die Gebiete, die wir hier repräsentiert haben. Und die eigentlichen Kakteen, die kommen ursprünglich vom amerikanischen Kontinent. Aber man kann hier zum Beispiel, wenn man hier Afrika und Amerika ganz direkt beieinander hat, sehen, dass also verschiedene Pflanzenarten, auch wenn die überhaupt nicht miteinander verwandt sind, ganz ähnliche Strategien gefunden haben, um sich gegen Hitze und Trockenheit zu wappnen.
Mhm. Und tatsächlich, also ich sag mal, wer hier so durchläuft, das ein oder andere kennt man von der Fensterbank zu Hause, allerdings dann in sehr winzig.
Ja, wir haben natürlich hier die Chance, die Pflanzen auch etwas größer werden zu lassen oder ihnen auch bessere Lebensbedingungen zu bieten. Ja, und wer meint, dass Kakteen keine Blätter haben, der soll sich mal hier die Pereschia grandifolia angucken, die also hier wunderbar schöne grüne Blätter hat.
Sieht man erst auf den zweiten Blick, dass das ein Kaktus ist.
Richtig.
Ja gut, wir kennen natürlich meistens die klassischen Exemplare. Also sowas wie hier, eine Form, die viele Stacheln hat, kein einziges Blatt, primär grünes. Und dann freut man sich, wenn da vielleicht doch mal eine Blüte drauf kommt, weil Kakteenblüten sind ja auch nochmal was ganz besonders Schönes.
Ja, wenn man ihnen gute Lebensbedingungen bietet, die Ruhephase im Winter, und dann müssen sie natürlich zur Wachstumsphase hin vital sein, dann kann man auch blühende Kakteen auf der Fensterbank haben.
Gibt es irgendeinen Tipp aus dem Gruger Park, den ich tatsächlich auch fürs Heim mitnehmen kann? Egal ob für die Fensterbank oder den Balkon oder den Garten.
Da gibt es natürlich eine Fülle von Tipps, die man mitnehmen kann. Da wüsste ich jetzt gar nicht, welche ich jetzt erwähnen sollte. Aber eine gute Methode ist ja zum Beispiel auch auf den Pflanzenraritätenmarkt zu kommen und da mal mit den Ausstellern und Ausstellerinnen zu sprechen. Die beraten einen wirklich gerne und da bekommt man auch wirklich Empfehlungen, dann, wie man gärtnerisch mehr Erfolg erzielen kann.
Der ist ja jetzt auch wieder, wenn dieser Podcast rauskommt, schon direkt das Wochenende danach. Und das ist auch einer Ihrer besonders beliebten Märkte.
Ja, also die Pflanzenraritätenmärkte liegen mir schon ganz besonders am Herzen. Ja, es ist auch das Gefühl, das einen mit der Ausstellerschaft da verbindet. Wir haben seit Jahren wirklich ein exzellentes, gutes Verhältnis und das ist unheimlich viel wert.
Wie muss ich mir den vorstellen, wenn ich jetzt noch nie auf dem Pflanzenraritätenmarkt war? Was gibt es da? Also offenbar Raritäten, aber was denn für welche? Und woher weiß ich, ob das wirklich eine Rarität ist?
Also dieser Pflanzenmarkt ist einer der wenigen in Deutschland, die sich wirklich auf die Pflanze spezialisiert haben. Also da geht es weniger um Gartenambiente, sondern echt um die Pflanze. Und die Pflanzen, die man da findet, die sind auch normalerweise im Sortiment der Gartencenter oder Baumärkte nicht so häufig zu finden. Die findet man vielleicht auch zum Teil, aber sie stellen schon was Besonderes dar, weil wir sind natürlich darauf angewiesen, wenn wir so eine Veranstaltung machen, dass wir auch Pflanzen anbieten, die wirklich was Besonderes sind. Das ist eigentlich das Ziel vom Pflanzenraritätenmarkt und das ist auch das Ziel der Ausstellerschaft und das wollen wir gemeinsam umsetzen.
Gibt es irgendeine Pflanze, auf die Sie besonders gerne gucken, wenn hier wieder Pflanzenraritätenmarkt ist? Ich sage Ihnen auch, was ich gucke. Ich gucke immer auf die Pelargonien. Ich habe selber drei mittlerweile zu Hause und ich liebe den Duft. Ich habe zwei Zitronenpelargonien, sagt man, glaube ich, im normalen Sprachwort, und eine Orangenpelargonie. Das heißt, die haben total hübsche kleine Blüten und wenn man die Blätter streichelt, duften die wahnsinnig intensiv.
Ja, also die Pelargonien sind eine äußerst faszinierende Gattung. Wir haben ja auch im Frühjahr dann auch eine Ausstellung dazu, wo wir ja auch so um die 120, 150 verschiedene Arten und Sorten präsentieren. Absolut toll. Gibt es auf dem Pflanzenmarkt auch, aber wir haben auch alle möglichen anderen Gattungen und Familien, die da vertreten sind. Das fällt unheimlich schwer, da jetzt wirklich eine Wahl zu treffen, was da jetzt besonders faszinierend ist.
Was gucken wir uns jetzt an?
Wir gehen noch mal einmal in den tropischen Regenwald.
Hier ist es direkt viel dunkler. Die Pflanzen sind einfach sehr hoch, verdecken den Himmel.
Wachsen sehr üppig, haben reichlich Wasser zur Verfügung.
Es riecht auch direkt anders.
Ja, es riecht anders. Und ich finde auch, es riecht authentisch. Oftmals komme ich hier rein und denke wirklich, man ist auf einem anderen Kontinent.
Ja.
Es ist immer wieder faszinierend. Und ja, den tropischen Regenwald, der zeichnet sich ja durch relativ gleichbleibende Temperaturen aus über das Jahr und ja eigentlich auch reichlich Niederschlag.
Jetzt sind wir in einer Pflanze, die sieht fast künstlich aus, also als wenn die gemalt wäre, wenn man so nach oben schaut. Der Stamm ist ganz glatt, dunkelgrün und hat dann so hellgrüne Flecken, als wenn das jemand designt hätte.
Das kann man in der Natur, finde ich, oft sehen. Also Menschen können sowas gar nicht erfinden, finde ich immer. Das ist einfach so faszinierend. Und das hier ist jetzt ein einzelnes Blatt. Und zwar von einem Titanenwurz.
Das ist, was aus dem Titanenwurz rauskommt?
Das ist das, was aus dem Titanenwurz rauskommt, wenn die Blüte verblüht ist.
Also das ist eine große Pflanze, das ist ein hochgewachsener Stiel und oben fächert er sich dann auf und hat viele schöne grüne Blätter.
Also so in gut 3 Meter Höhe fächert er sich auf und insgesamt ist die Pflanze sicher so 4,5 Meter hoch, würde ich mal vermuten. Und es ist, wie gesagt, nur ein einziges Blatt.
Das heißt, jedes Mal, wenn wir hier die tolle Blüte bestaunen dürfen, wächst danach so ein Gigant daraus?
Ja, muss ja auch sein. Ne? Die Knolle, die muss ja auch mit Nahrung versorgt werden. Und dazu braucht es halt auch Assimilationsfläche. Und dann irgendwann haben wir vielleicht wieder eine Blüte. Ja, hier gibt es noch kleine Straußwachteln.
Ja, die laufen hier ganz entspannt über den Weg.
Genau, die sind relativ zutraulich. Und ich weiß nicht, im Moment haben sie auch kleine Küken? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ja, die sind schon ausgewachsen. Aber wir haben hier regelmäßig auch Nachwuchs.
Ja, ich sehe häufiger Kinder, die versuchen, die anzulocken. Ist ja klar. Die sehen spannend aus. Und falls mal einer vorbeikommen möchte, die sind ja relativ entspannt. Die nehmen ja nicht sofort reißaus. Die sind jetzt hier einmal entspannt an uns vorbeigestiefelt, während wir hier lang gelaufen sind.
Ja, man muss sich halt ruhig verhalten, dann kann man sie auch aus der Nähe betrachten. Ja, hier stehen wir gerade vor unserem Riesenbambus. Ja, wir haben mal hier tatsächlich gemessen, wie viel Wachstum hier möglich ist. Also einen halben Meter Wachstum pro Tag kann man an dem Riesenbambus.
Ein halber Meter pro Tag?
Richtig, kann man an dem Riesenbambus messen.
Das heißt, wenn wir jetzt hier stehen bleiben, können wir zugucken, theoretisch.
Ja, da müssen wir ein bisschen warten, ja. Wir müssen den meistens einkürzen, weil er sonst hier in dem riesigen Gewächshaus bis an die Decke wächst. Wir haben ihn im Moment wieder zurückgeschnitten und man sieht halt, die frischen Triebe unten treiben schon wieder aus.
Jetzt wird ja wahrscheinlich auch nicht alles harmlos sein, was hier im Gruger Park wächst. Gibt es auch irgendwo Anleitungen oder einen Hinweis, was alles giftig ist, was man vielleicht nicht anfassen sollte?
Also generell gilt natürlich immer, überall in der Natur, was man nicht kennt, soll man nicht anfassen, soll man nicht essen. Also der eine oder andere wird sich wundern, was er auf der Fensterbank züchtet, wenn er da mal genauer hinschaut. In der Natur gibt es auch jede Menge Giftpflanzen und im Gruger Park wird man auch Pflanzen finden, die giftig sind.
Bevor wir rausgehen aus den Pflanzenschauhäusern, lassen Sie uns gerne kurz setzen. Wir haben nämlich noch eine Kategorie bei uns im Podcast. Da muss ich kurz an meine Tasche. Wir haben bei jedem Essen im Ohr auch unser Interviewglas im Einsatz. Da sind kuriose Fragen drin und ich lade Sie herzlich ein, auch welche zu ziehen.
Da sind wir mal gespannt. Aufkleber, Muscheln, Karten. Was haben Sie als Kind gesammelt? Also Muscheln sind auf jeden Fall immer eine gute Idee. Man muss heutzutage wahrscheinlich eher ein bisschen zurückhaltend sein, insbesondere wenn man sich in tropischen Ländern bewegt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber als Kind an der holländischen Küste, da durfte man die noch einsammeln, zum Glück.
Spielen Sie ein Musikinstrument, Gitarre?
Gitarre? Kommt die auch mal hier im Gruger Park zum Einsatz?
Nein, noch nie.
Also nur privat. Was spielen Sie denn da drauf?
Dire Straits. Ja, welches Talent hätten Sie gerne? Da fällt mir dazu ein, ich würde gerne mehr Musik machen. Da fehlt manchmal ein bisschen die Zeit.
Na, wahrscheinlich sind Sie einfach viel zu viel hier.
Ja, ich sage immer, der Gruger Park frisst einen mit Haut und Haar. Das ist wirklich, da ist was dran.
Sie haben ja gesagt, Sie trennen das ein bisschen. Sie sind privat nicht so oft hier. Das heißt, so ein bisschen Rückzug daraus schaffen Sie dann am Ende aber doch.
Ja, das muss man sich ja auch ganz klar gönnen. Aber der Gruger Park ist natürlich ein Ort, wo viele ihre Freizeit verbringen. Und wenn man da was machen will, dann muss man natürlich auch Farbe bekennen irgendwo.
Das stimmt. Was machen Sie dann in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht im Gruger Park spazieren gehen? Also Gitarre spielen und wahrscheinlich, könnte ich mir doch gut vorstellen, entdecken Sie woanders noch spannende Pflanzen, oder?
Auf jeden Fall. Also wir sind oft unterwegs in anderen Gärten oder in speziellen Sammlungen. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
Haben Sie dann auch immer so ein offenes Auge dafür, was könnte noch gut in den Gruger Park passen?
Natürlich, lässt sich gar nicht anders vermeiden.
Was war so die letzte Errungenschaft, die dann hier auch einziehen durfte? Haben Sie da noch was in Erinnerung?
Ja, wir haben auch mal ein paar Kamelien ausgesucht, die besonders interessant waren. Da waren wir in einer Spezialgärtnerei und da gibt es jetzt einige bei uns als Kübelpflanze.
Wie schön, klasse.
Es ist aber auch oft andersherum. Also wenn man jetzt in der Natur reist und etwas sieht, was wir im Grugerpark haben, was man schon seit Jahren kennt, zum Beispiel das Mammutblatt am Waldsee, das ist ja so ein Riesenstaude. Die habe ich dann tatsächlich mal in Costa Rica in freier Wildbahn gesehen, in einem Vulkan. Und sowas freut einen unheimlich, das ist faszinierend. Und
hatten die dann hier eine ähnliche Größe wie da?
Ja, die sind bei uns sogar ein bisschen größer, weil die hier etwas mehr Wasser zur Verfügung haben.
Das macht doch auch nochmal besonders stolz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch dann interessant, wie sieht so eine Pflanze in freier Wildbahn aus? Und da kann man schon mal Unterschiede erkennen oder auch die Wuchsdynamik nochmal ein bisschen näher kennenlernen und einschätzen. Das ist auf jeden Fall interessant.
Würden Sie dann vielleicht auch sagen, dass vielleicht hier eine Pflanze tendenziell dann auch ein Müh zu viel Wasser kriegt? Also vielleicht kriegt die das dann auch leichter gemacht als in der Natur an der Stelle, wo sie sonst wachsen würde?
Also wir sind ja eben durch das Alpinum gegangen. Und die alpinen Pflanzen sind dafür eigentlich ein Paradebeispiel, weil die sind natürlich oben im Gebirge, haben die eine ganz kurze Vegetationszeit und da ist es nicht so warm. Oft oder vielleicht auch im Sommer warm und dann im Winter sehr kalt. Und die, wenn man jetzt alpine Pflanzen wirklich erleben will in ihrer natürlichen Wuchsdynamik, da muss man schon ins Gebirge gehen oder zum Beispiel in einen Garten, der sowas anbietet. Also es gibt zum Beispiel in den Vogesen gibt es zum Beispiel einen botanischen Garten, das ist eine Außenstation der Uni Nancy. Und die haben zum Beispiel da alpine Pflanzen, die man dann wirklich da in der Höhenlage dann erleben kann. Das ist also äußerst faszinierend. Die Uni München hat auch sowas.
Spannend. Ich habe noch ein paar schöne Kurzfragen für Sie, Herr Gülpen. Wald oder Garten?
Das kann man nicht beantworten, ist gleichrangig.
Baum oder Staude?
Kann man auch nicht wirklich sich entscheiden.
Okay, was mögen Sie lieber, den korrekten botanischen Namen einer Pflanze oder den Volksnamen?
Ja, ich weiß, dass man oft den Volksnamen benutzt, aber der korrekte botanische Name, der ist mir doch lieber, weil die Volksnamen sind manchmal irreführend und da kommt man echt auf dem Holzweg, da muss man aufpassen.
Wildwuchs oder perfekt gepflegtes Beet?
Ist auch beides gut, hat beides seine Attraktivität und Berechtigung.
Okay, wenn Sie selber mal an den Pflanzen Hand anlegen, Handschuhe oder Erde unter den Fingernägeln?
Das kommt auch wieder auf die Pflanze an. Bestimmte Pflanzen, da muss man schon Handschuhe tragen. Also Rosen oder Eisenhut, so giftige Pflanzen zum Beispiel.
Und eine Gefühlsfrage, vielleicht nicht so einfach, Frühlingserwachen oder Herbstfarben?
Also am Frühling genieße ich natürlich den Aufbruch in die neue Vegetationszeit. Und der Herbst bietet einfach eine Üppigkeit an Farben, die auch unheimlich attraktiv ist.
Es hat beides was für sich, das kann ich gut nachvollziehen. Was haben Sie eigentlich persönlich an Pflanzen zu Hause? Wenn Sie auch so über den Pflanzenraritätenmarkt gehen, nehmen Sie da mal was mit?
Da nehme ich immer was mit, ja. Also ich habe alle möglichen verschiedenen interessanten Pflanzen zu Hause. Fuchsien, Kamelien. Ich finde auch die Palmen sehr attraktiv. Hier Trachycarpus beispielsweise, die wachsen bei uns im Garten. Denn wir können es also unter Palmen setzen. Wir haben einen Feigenbaum und ja, diverse andere interessante, exotische Arten auch.
Hat Ihre Frau da überhaupt noch Mitspracherecht im Garten oder entscheiden Sie das alleine, was da reinkommt?
Nein, die hat auf jeden Fall Mitspracherecht und die ist auch aktiv.
Dann machen Sie das zusammen?
Wir machen das zusammen.
Sehr schön. Lassen Sie uns noch mal auf den ganzen Grugerpark schauen. Der steht ja tatsächlich kurz vor seinem 100. Geburtstag.
Also wenn ich den Grugerpark so betrachte, da sehe ich ja, der hat eine Tradition, der wird jetzt bald 100 Jahre alt. Und ich finde eben, wir haben hier wirklich Angebote auf einem sehr hohen Niveau. Und was den Grugerpark so auszeichnet, ist, finde ich, eben dieser gewachsene Vegetationsbestand, dass alles eingewachsen ist, dass die Bäume groß sind, dass alles einfach schön ist und sich einfach entwickelt hat. Und ich finde, das zeichnet den Grugerpark besonders aus und macht auch den Park so besonders. Und deswegen lohnt es sich auch, den Grugerpark anzusehen. Das ist meine Auffassung.
Wenn ich den Gruger Park noch nie gesehen habe und ich komme zum allerersten Mal hierhin, was sollte ich mir auf jeden Fall angucken?
Nun, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, zu welcher Jahreszeit Sie kommen. Wir haben ja doch ziemlich wechselnde Angebote oder Sachen, die zu bestimmten Jahreszeiten besonders attraktiv sind. Besonders schön sind sicherlich die Pflanzenschauhäuser und dann die Beete mit Wechselbepflanzung, die wir hier haben. Der Staudengarten, das Rhododendron-Tal, die Tierangebote natürlich auch, die Vogelfreiflug-Anlage. All das sind Angebote, die so im Jahresverlauf auch immer anders aussehen und immer wieder neu erlebt werden können.
Das klingt gut. Wir sind wieder am Ausgangspunkt, direkt an unserer schönen Schautafel mit dem Überblick über den Park. Also in einem Podcast den ganzen Gruger Park, das haben wir nicht geschafft.
Ist unmöglich. Also meine Erfahrung ist auch, wenn man hier eine Führung macht, man muss schon Schwerpunkte setzen. Was will man sehen? Und dann passiert immer noch was Unerwartetes. Man entdeckt Dinge, die man erklären kann oder es fallen einem Geschichten ein. Also so eine Führung, eine Komplettführung ist nahezu unmöglich, zumal der Gruger Park zu jeder Jahreszeit ja wirklich ganz anders aussieht.
Und wir haben ja gemerkt, an jeder Ecke gibt es ja wieder was Spannendes zu entdecken. Eine besondere Rarität, ein besonderer Baum, ein besonderer Busch, der aus einem ganz bestimmten Grund da steht. Da kann man sich ja wochenlang mit aufhalten.
Ja, das kann man.
Ich sage an der Stelle schon mal danke für das spannende Gespräch, Martin Gülpen. Und wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge geben möchtet, schreibt uns gerne an podcast@radioessen.de. Essen im Ohr gibt es jeden Dienstag, immer mit einer neuen Folge aus den Kategorien Menschen, Gesundheit oder Sport. Und an dieser Stelle sage ich schon mal danke fürs Zuhören. Ich bin Anne Schweizer und ich gebe jetzt ab an Martin Gülpen, der als Gast traditionell bei uns das letzte Wort hat.
Ich wünsche allen, die den Gruger Park besuchen möchten, eine wunderschöne Zeit im Gruger Park. Und ich hoffe, dass es gelingt, auch die Faszination zu empfinden, die ich hier an jeder Ecke jeden Tag erleben darf.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen.